ARD Sounds.
Herzlich willkommen beim ARD Interview der Woche. Alle Ausgaben immer zuerst bei ARD Sounds, aber natürlich auch in Ihrem Radio. Mein Name ist Uwe Berndt und ich freue mich auf den Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther von der CDU. Herzlich willkommen.
Moin, Herr Berndt. Freue mich.
Herr Günther, beginnen möchte ich mit dem Thema, das zurzeit sehr viele Menschen besorgt. Eine bewaffnete, vermutlich russische Drohne versucht auf deutschem Boden ein ukrainisches Flugzeug anzugreifen. Und es war nicht die Bundespolizei oder die Landespolizei oder das neue gemeinsame Drohnenabwehrzentrum, das diese Drohne gestoppt hat, sondern ein Busfahrer am Flughafen in Leipzig. Seitdem werden die Zweifel an der komplizierten deutschen Sicherheitsarchitektur wieder lauter. Was sagen Sie als Vertreter eines Bundeslandes? Ist unser ausgeprägter Föderalismus ein Problem für unsere Sicherheit?
Nein, ich glaube nicht, dass der Föderalismus ein Problem dabei ist. Aber ich glaube schon, dass wir auch rechtlichen Änderungsbedarf haben. Denn wenn wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger möglichst gut gewährleisten wollen, dann glaube ich, ist es schon auch zu kompliziert in einigen Bereichen. Gerade was die Frage angeht, wer ist eigentlich zuständig dafür in einem solchen Fall? Glaube ich, ist es anachronistisch weiterhin zu trennen zwischen den Bereichen innere und äußere Sicherheit. Das heißt, die Frage, darf die Bundeswehr in den Bereichen auch eingreifen? Da spreche ich mich schon seit längerer Zeit dafür aus, dass wir hier auch eine Änderung des Grundgesetzes brauchen, um hier eine Klarstellung auch zu haben. Ich verstehe alles, warum das historisch mal so gewachsen ist, aber in einer Zeit, wo die Feinde unserer Demokratie, auch unserer Sicherheit ja nicht nur von außen kommen, sondern die auch in unserem Land Menschen haben, die unsere Sicherheit bedrohen, glaube ich, sollte man die Trennung nicht machen. Damit, ich sag mal, die Bürgerinnen und Bürger wirklich spüren, dass der Staat die Sicherheit von ihnen auch gewährleisten kann.
Alle sind sich einig, dass es einfacher werden soll, aber im Detail wird es dann gleich kompliziert. Zum Beispiel gibt es ja die Forderung, Drohnenabwehr sollte komplett Aufgabe der Bundespolizei sein, die ja die Flughäfen schützt. Dann müssten die Länder aber auf Zuständigkeiten verzichten. Wären Sie dazu bereit?
Also ich finde, wir können uns über alles unterhalten. Allerdings sehe ich auch, dass beispielsweise wir in Schleswig-Holstein als ein Land, was diese Bedrohung ja viel, viel länger schon spürt, weil wir unmittelbare Anrainer an die Ostsee sind. Da ist die russische Schattenflotte. Hier spüren wir oder sehen wir ja auch Drohnenbewegung über unserem Land. In diesem Jahr schon weit über 30, im letzten Jahr auch über 100 über Industrieanlagen, über Einrichtungen der Bundeswehr. Und deswegen haben wir uns aufgemacht, in Schleswig-Holstein unsere Landespolizei zu ertüchtigen. Wir sind in der Lage, uns gegen Drohnen zu verteidigen, haben über 50 Planstellen bei der Polizei geschaffen, haben 7 Millionen Euro investiert, um eben Drohnenabwehr hinzubekommen. Und von daher sind wir in dem Bereich auch gut aufgestellt. Aber da brauchen wir eben am Ende auch ein Hand in Hand mit der Bundeswehr in den Bereichen, auch mit der Bundespolizei. Luftsicherheitsgesetz ist geändert. Es ist schon einfacher geworden, zusammenzuarbeiten. Aber ich glaube, eine größere Klarstellung wäre hilfreich, damit Bund und Länder die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger möglichst gut gewährleisten können.
Andere Kritiker sagen, bis man die 110 gewählt hat und die Landespolizei oder Bundespolizei angerückt ist, ist die Drohne längst über alle Berge. Die Betreiber der kritischen Infrastruktur selbst sollten abschießen dürfen. Was halten Sie davon?
Ich glaube, dass wir in der Tat Möglichkeiten schaffen sollten, damit die Betreiber auch mit in die Verantwortung genommen werden können. Dazu gibt es ja auch eine große Bereitschaft, das an der Stelle zu tun, denn auch die Unternehmen haben natürlich ein Interesse daran, sich gegen Spionage, gegen Bedrohung auch entsprechend zu schützen. Und von daher hätte ich auch überhaupt gar keine Bedenken, dass gerade wenn Drohnensichtungen auch über deren Anlagen entstehen, dort auch eine Kompetenz in dem Bereich dort genutzt werden kann. Von daher glaube ich, ist es klug, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, uns bestmöglich gegen diese Form der Bedrohung auch zu schützen.
Denn auch in Schleswig-Holstein gibt es ja jede Menge kritische Infrastruktur. Die Häfen, die großen Offshore-Windparks, das LNG-Terminal. Also würde eine fremde Macht an den richtigen Stellen zuschlagen, könnte man die deutsche Energieversorgung empfindlich treffen, oder?
Das spüren wir auch miteinander. Wir haben in den letzten Tagen ja auch in Deutschland insgesamt gesehen, dass die Bedrohung wirklich real ist und dass wir uns wirklich auch dagegen schützen müssen. Ich habe das eingangs gesagt, in Schleswig-Holstein beobachten wir das schon seit langer Zeit. Zum Glück ist es so, dass wir in Schleswig-Holstein nicht ganz so aufgeregte Menschen sind und solche Dinge vielleicht etwas gelassener uns dort auch ansehen und dann eben einfach in so einer Situation einfach handeln. Das heißt, die Landespolizei ist dabei gut aufgestellt. Wir haben im letzten Jahr eine Übung gemacht, GTEX, wo wir auch getestet haben, wie Landespolizei, Bundeswehr in solchen Terrorlagen auch aufgestellt sind, wo wir auch konkrete Drohnenabschüsse dort auch getestet haben. Das ist eben die Herangehensweise in Schleswig-Holstein, nicht lang schnacken, sondern wenn neue Lagen da sind, einfach schnell sich gut dafür wappnen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, um auch Vertrauen in der Bevölkerung, in die Handlungsfähigkeit des Staates herzustellen.
Also Sie sind zuversichtlich, dass es letztlich nicht am Busfahrer in Schleswig-Holstein hängt.
Darauf wollen wir nicht unbedingt zurückgreifen müssen.
Die Kompetenzen.
Die sind aber auch kompetent.
Ja, das wollte ich nicht in Frage stellen. Die Kompetenzen unserer Geheimdienste sollen ja jetzt auch erweitert werden. Auch das stößt in Deutschland traditionell auf Ablehnung mit dem Verweis auf unsere Geschichte. Wie stehen Sie dazu?
Ich habe für vieles Verständnis, was aus der Historie heraus in unserem Land gewachsen ist. Ich habe das eingangs auch zur Frage des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren gesagt. Es gab gute Gründe, aber die Lage hat sich geändert. Und so hat sich die Lage auch insgesamt, die Sicherheitslage, geändert. Und deswegen brauchen wir mehr Kompetenzen auch der Nachrichtendienste, so wie es in unserem eigenen Verantwortungsbereich in Schleswig-Holstein machen, dass der Verfassungsschutz mehr Kompetenzen bekommt, dass wir dort Befugnisse verbessern, dass wir dort rechtliche Regelungen schaffen, damit sie ihre Arbeit möglichst gut machen können. Und ich glaube, dass die weit überwiegende Mehrheit aus meiner Sicht auch es richtig findet, dass die Behörden ihre Arbeit auch machen können und sie sich weniger Gedanken über Fragen des Datenschutzes und anderer Regelungen machen. Ich glaube, das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden bei vielen Menschen ist extrem groß und die wünschen sich, dass wir Regelungen schaffen, dass sie ihre Arbeit möglichst gut machen können. Denn die Bedrohung geht von außen aus, die kommt aus Russland, aus anderen Ländern, die ist im Inneren durch Spione, die unterwegs sind, durch Menschen, die es nicht gut mit unserer Demokratie meinen. Und dafür brauchen wir einfach gut aufgestellte Behörden. Und da habe ich großes Vertrauen, dass wir das entsprechend auch so umsetzen können.
Sie hören das ARD-Interview der Woche, heute mit dem CDU-Politiker Daniel Günther. Er regiert sein Bundesland Schleswig-Holstein seit 2017, zurzeit mit einer schwarz-grünen Regierung. Im April stellt er sich zur Wiederwahl, aber jetzt steht hier erstmal die Wahl in Sachsen-Anhalt an. Die wird mit Spannung erwartet, die AfD liegt in den Umfragen weit vorne. Wenn Ministerpräsident Sven Schulze dort sein Amt behalten will, muss er sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form mit den Linken kooperieren. Aber das widerspräche ja dem Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU. Der bezieht sich sowohl ausdrücklich auf die AfD und die Linke. Manch einer befürchtet schon, das könnte eine Zerreißprobe für die CDU werden. Herr Günther, sitzt Ihr Kollege Sven Schulze jetzt in der Falle?
Nein, Sven Schulze sitzt nicht in der Falle und ich kann auch wirklich nur sagen, dass wir klug beraten sind, wenn wir Fragen, was danach an Regierungsbildung möglich ist, dann beantworten, wenn die Wahl stattgefunden hat. Genauso wie wir in allen anderen Bereichen immer sagen, Dinge, die danach geregelt werden, Postenverteilung, all das, was dazugehört, um eine Regierung zu bilden, sind alles Fragen, die nach der Wahl geführt werden. Sollten wir uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir eine starke demokratische Partei bekommen. Da haben alle ihren Anteil daran, dafür zu kämpfen, wir als CDU auch. Und ich habe so viele Umfragen auch in der Vergangenheit gesehen, die am Ende Makulatur gewesen sind, als das Wahlergebnis feststand. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass es uns auch als CDU gelingen wird, ein deutlich stärkeres Ergebnis einzufahren. Und das traue ich Sven Schulze insbesondere zu, dass wir hier eben auch deutlich besser abschneiden und es danach auch möglich ist, eine demokratische Regierung auch in Sachsen-Anhalt in Zukunft zu bilden.
Eine demokratische Regierung sicherlich, aber nur mit Unterstützung der Linken, oder?
Ich glaube, dass wir auch in anderen Ländern gezeigt haben, dass wir bei schwierigen Wahlergebnissen in der Lage waren, Regierungen zu bilden. Wir sehen das in Sachsen, wir sehen das in Thüringen. Trotz Beschlüsse, die wir gefasst haben, ist es ihnen gelungen, dort Stabilität hinzubekommen, eine Regierung zu bilden. Und ich glaube, niemand muss sich Sorgen darüber machen, dass es nicht auch Sven Schulze gelingen wird, in Sachsen-Anhalt eine solche Regierung zu bilden.
Konservative Kreise sagen, wenn die CDU mit einer linken Partei regiert, kann sie keine wirklich konservative Politik mehr machen. Dafür sei ja schon die Bundesregierung einbelegt. Und wenn die AfD dann lockt und sagt, so wirkliche konservative Politik ist nur mit uns möglich, hat sie dann einen Punkt?
Also die AfD ist alles andere als eine konservative Partei und deswegen kenne ich eigentlich nur konservative Menschen, die ich auch als solche respektiere, die davor warnen und einen Unterschied zwischen Konservativismus und radikalen Parteien machen. Und von daher werbe ich auch sehr dafür, dass wir genau in dem Sinne uns auch angucken, mit wem können wir vernünftige konservative oder christdemokratische Politik möglichst gut umsetzen. Und da bieten sich viele demokratische Parteien in den Bereichen an und darauf sollten wir uns auch konzentrieren.
Welche Auswirkungen hätte eigentlich eine AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt auf die Arbeit im Bundesrat, also die Länderkammer? Ist das ein Szenario, auf das Sie vorbereitet sind?
Nein, das ist auch ein Szenario, auf das wir jetzt im Moment nicht unsere Konzentration legen sollten. Denn das, was ich über Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt gesagt habe, gilt genauso dafür über Fragen, die man sich dann stellen muss, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir haben jetzt alle die gemeinsame Verantwortung, für ein möglichst starkes Ergebnis der demokratischen Parteien in Sachsen-Anhalt zu werben. Ich glaube, dass da noch viel im Fluss ist und noch viel möglich ist. Denn immer mehr offenbart sich ja auch den Menschen, was passieren würde, wenn eine solche Partei in Sachsen-Anhalt regiert, dass das ein Schaden für dieses Land wäre, was weit über Sachsen-Anhalt hinausgeht. Von daher habe ich große Hoffnung, weil dort viele vernünftige Menschen leben, dass es dort auch einen Umschwung am Ende geben wird und sie schon auch sehen, dass demokratische Parteien in der Lage sind, Herausforderungen und Probleme zu lösen. Darauf sollte alle unsere Konzentration sein.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach in unserer App ARD Sounds oder teilen Sie die Folge. Diesmal zu Gast ist Daniel Günther von der CDU. Er ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Diese kommenden Landtagswahlen finden statt in einer Phase, in der in Berlin weitreiche Reformen verhandelt werden, die ja auch wieder für Ängste und Verunsicherung in der Bevölkerung sorgen. Erst das Sparprogramm im Gesundheitssystem, jetzt die Rentenreform und prompt gehen ausgerechnet die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten von der Fahne. Sie wollen keine Einschränkung bei der sogenannten Rente mit 63 mittragen. Insgesamt sind jetzt wohl 7 von 16 Ministerpräsidenten gegen diese Kürzung. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Ich werbe sehr dafür, dass wir die verabredeten Reformen jetzt auch entsprechend umsetzen. Ich glaube, am meisten Ängste schürt man und noch mehr Vertrauen auch in demokratische Parteien geht den Bach runter, wenn wir nicht zeigen, dass wir wirklich solche Reformen auch umsetzen können. Wir haben eine Unsicherheit in unserem Land, was unsere Zukunftsaussichten angeht. Und das hängt aus meiner Sicht damit zusammen, dass die Bürgerinnen und Bürger schon spüren, dass in einer so fundamental aus den Angeln gehobenen Welt wir in Deutschland kein weiter so gebrauchen können, sondern dass wir in der Lage sein müssen, wirklich Reformen umzusetzen. Denn wir alle miteinander wollen doch nicht, dass das Deutschland 2050 weiterhin so Trübsal bläst, wie wir das heute machen, sondern wir wollen doch wieder ein optimistisches Land werden in Deutschland. Und ich glaube, daran müssen wir alle miteinander arbeiten. Und natürlich, wenn Sie bei einer Reform jeden einzelnen Reformvorschlag der Bevölkerung zur Einzelabstimmung vorlegen, dann sind dort natürlich immer Mehrheiten am Ende dagegen. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, wo auch ich finde, dass die Rente mit 63 auch eine Berechtigung an der Stelle hat. Aber dabei blendet man ja aus, dass diese Reform auch gemacht wird, um jungen Menschen eine Perspektive zu geben. Und in dieser Abwägungsentscheidung müssen wir alle miteinander sagen, wir haben eine Verantwortung dafür, dass unsere sozialen Sicherungen Überwachungssysteme nicht nur denjenigen dienen, die jetzt davon profitieren oder kurz davor stehen, sondern eine solche Reform soll auch unseren jungen Menschen eine Perspektive für die Zukunft geben. Und ich glaube, wenn man so argumentiert, kann man Menschen auch davon überzeugen, dass auch schwierige Entscheidungen jetzt notwendig sind. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass wir dieses Rentenpaket jetzt auch entsprechend umsetzen.
Denn bisher hieß es ja, das ist ein Gesamtkunstwerk. Wer was ändern will, riskiert die ganze Reform. Wie groß ist die Sorge, dass diese ganze Rentenreform jetzt zerredet wird?
Naja, wir fangen ja damit schon an. Und meine Erfahrung in der Politik ist, wenn man erstmal anfängt, über einzelne Positionen zu sprechen, wird dann gleich auch über mehrere Positionen gesprochen. Und in der Regel führt es nicht dazu, dass die Einsparung die gleiche bleibt, sondern der Kompromiss sieht so aus, dass die Reform am Ende weniger bringt. Und damit sollten wir gar nicht erst anfangen. Dieser Dominoeffekt sollte möglichst schnell gestoppt werden. Und deswegen werbe ich sehr dafür, dass die Reform genauso wie miteinander verabredet, jetzt auch entsprechend umgesetzt wird.
Wenn das schief geht, könnte an dieser Frage die ganze Bundesregierung zerbrechen?
Ich gehe davon aus, dass es nicht schief geht. Und ich will das nicht zu pathetisch sagen, aber CDU, CSU, SPD sind die Parteien, die Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg geprägt haben. Und diese Parteien haben in schwierigsten Zeiten Verantwortung getragen. Und dass wir heute auch in einem Deutschland leben, in dem es uns verdammt gut geht, auch im Verhältnis zu vielen anderen Ländern, ist Verdienst dieser Parteien. Und deswegen ist mein Appell wirklich auch an alle, wir müssen doch, wenn jetzt ausgerechnet diese beiden Parteien zusammen Mehrheiten haben, jetzt auch den Menschen zeigen, dass wir auch in diesen Zeiten Verantwortung übernehmen können. Und da wundere ich mich schon manchmal darüber, wenn man selbst, ich sag mal, manchmal Begriffe benutzt, die, ich sag mal, im Prinzip deutlich machen, dass die Demokratie in unserem Land durchaus Herausforderung gestellt ist, dass wir dort nicht bereit sind, auch über unseren Schatten zu springen, immer darauf gucken, was sozusagen hat eine eigene Partei durchgesetzt. Ich glaube, den Leuten ist es am Ende schnurz egal, welche Partei was durchgesetzt hat, sondern die Menschen wollen sehen, Ärmel hochkrempeln, zusammen Probleme zu lösen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn in dem Geiste Politik gemacht wird, dann werden auch die Umfrageergebnisse für etablierte demokratische Parteien deutlich nach oben gehen. Und von daher gehe ich davon aus, dass wir auch gemeinsam zur Vernunft kommen und die Dinge auch entsprechend umsetzen.
Die Unzufriedenheit mit der Regierung ist groß, vor allem auch die Unzufriedenheit mit dem Bundeskanzler, gerade auch bei seinen eigenen Parteifreunden. Er wollte durch die Kabinettsumbildung neuen Schwung in die Sommerpause bringen, aber selbst das wurde verstolpert. Was sagen Sie mit dem Blick von außen? Was läuft da gerade schief in dieser Bundesregierung?
Ich glaube, man kann nicht bestreiten, dass das alles gerade kommunikativ nicht besonders glücklich gelaufen ist und wir eigentlich einen guten Abschluss vor der Sommerpause mit weitreichenden beschlossenen Reformen danach, ich sag mal, wieder ein bisschen verspielt haben, weil, ich sag mal, die Kabinettsumbildung und all das, was dort personell geregelt ist, am Ende schon, ich sag mal, suboptimal kommuniziert worden ist. Was allerdings uns allen noch viel mehr schadet, ist, dass wir selbst in der Politik mittlerweile anfangen, das zu tun, was, glaube ich, eines der großen Probleme in unserem Land ist, dass viele Leute sich im Moment an die Seitenlinie stellen, die Arme verschränken und sagen, die Politik hat dafür gesorgt, dass so viele Reformen nicht durchgeführt worden sind. Jetzt sollen die auch mal wieder den Kahn aus dem Dreck fahren. Und wenn wir auch anfangen, selbst als politisch Verantwortliche uns nur noch an die Seitenlinie zu stellen und Daumen hoch, Daumen runter uns anzugucken, was der Bundeskanzler macht oder was die Bundesregierung macht und danach in das Wehklagen, ich sag mal, mancher Bevölkerungskreise auch einzustimmen, dann machen wir uns auch mitverantwortlich dafür, dass die Stimmung in unserem Land so schlecht ist. So, und deswegen von der Seitenlinie weg, auf dem Platz, aus der Politik, aus vielen anderen Kreisen, in Wirtschaft, in allen gesellschaftlichen Gruppen. Wenn wir wieder einen Glauben daran haben wollen, dass Deutschland in Zukunft weiterhin in Frieden, in Demokratie, in Wohlstand lebt, dann können wir uns nicht an die Seite stellen und sagen, lasst mich bitte damit in Ruhe, regelt eure Probleme in der Politik und lasst uns damit in Ruhe. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen alle Ärmel hochkrempeln in unserem Land und bei der Kommunikation Kommunikation an die Menschen können wir nicht nur darauf setzen, dass der Bundeskanzler das alleine regelt, sondern da haben die SPD genauso eine Verantwortung wie wir, die in den Ländern, in den Kommunen Verantwortung tragen. Und diese Bereitschaft, finde ich, sollte mal wieder ein bisschen größer werden und dann werden wir manches in unserem Land wieder zu einem besseren entwickeln.
Noch können Sie das Ganze aus der Distanz betrachten. Sie regieren geräuschlos in Kiel, Schwarz-Grün, das letzte Bundesland ohne AfD im Landtag. In 8 Monaten wird sich das ändern, dann wird auch bei Ihnen gewählt. Die AfD wird so zwischen 15% und 18% gehandelt. Haben Sie die Sorgen, dass die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung auch Ihnen das Wahlergebnis zunichte machen wird?
Zumindest spüren wir im Moment natürlich durch die Lage, die ich ja eben auch beschrieben habe, keinen Rückenwind. Wie die Stimmung im Land ist, werden wir erst sehen können, wenn im Januar, Februar Umfragen gemacht werden. Die alte Erfahrung zeigt ja, dass Umfragen 8 Monate vor der Wahl im Prinzip im Wesentlichen von einem Bundestrend geprägt werden. Vor der letzten Landtagswahl 2022 hat uns das gleiche Umfrageinstitut, was ja heute der CDU 27% bescheinigt und der AfD 18% bescheinigt, damals 21% der CDU bescheinigt und am Ende haben wir 43,4% geholt. Und im Übrigen hat die AfD in Schleswig-Holstein bis heute nie eine Umfrage gehabt, wo sie unter 5% gelegen hat. Sie war immer weit über 5%. Das einzige Mal, dass sie da drunter war, war bei der Landtagswahl im Mai 2022 mit 4,3%. Und deswegen setze ich alles daran, dass die Menschen in Schleswig-Holstein heute stolz darauf sind, dass wir den einzigen Landtag haben, der radikalen frei ist. Und ich glaube, dass dieser Stolz auch mithelfen wird, dass ganz viele Menschen sich dafür engagieren, dass die AfD auch im nächsten schleswig-holsteinischen Landtag nicht vertreten ist. Und ich werde zumindest alles daran setzen, dass sich an der heutigen Situation im schleswig-holsteinischen Landtag nichts ändert, sondern dass wir weiterhin radikalen frei in Schleswig-Holstein bleiben.
Da haben Sie sich was vorgenommen. Solche Wahlkampfzeiten sind immer sehr anstrengend. Das kommt jetzt auf Sie zu in den nächsten Monaten. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal komplett abschalten wollen von der Politik? Geht das überhaupt?
Doch, das geht sehr gut. Ich bin da ja sehr diszipliniert, habe von Anfang an immer gesagt, dass ich an den Wochenenden einen Tag habe, wo ich mich wirklich komplett um meine Familie kümmere. Das ist zugegebenermaßen nicht in jeder Woche geglückt, aber ich würde mal sagen, im Jahr schaffe ich das an 40 von 52 Wochenenden, dass an einem Tag weitestgehend das Handy zur Seite gelegt wird. Ich mich um alle Dinge kümmere, aber möglichst nicht um Politik. Und ich glaube, es ist auch in einem solchen Spitzenamt wichtig ist, dass man mal einen freien Kopf zwischendurch bekommt. Und wenn ich zwischendurch mal ein bisschen Luft habe, dann laufe ich auch mal eine Runde und dann kreisen die Gedanken auch um manches andere. Also auch in der Politik und auch im Wahlkampf ist das möglich.
Sie haben 2 Töchter und Sie haben sich ja kürzlich auch mal deutlich für ein Social-Media-Verbot von Kindern ausgesprochen. Wie fanden das eigentlich Ihre Töchter? Gab es Ärger am Küchentisch?
Nein, das gab es nicht und wir sind da auch wirklich extrem konsequent und ich kämpfe auch wirklich auch aus sicherlich der Überzeugung als Vater dafür, dass auch meine Kinder geschützt werden davor. Wir haben uns versündigt an ganzen Generationen, weil wir dieses Problem ignoriert haben, weil wir es vielleicht auch nicht besser wussten und vielleicht auch gibt es heute immer noch Politiker, denen nicht klar ist, was junge Menschen bis 16 Jahren zu erleiden haben. Dabei spüren wir doch auch als Erwachsene selbst, was Social Media mit uns macht. Man muss ja nur, ich sag mal, in den Netzwerken mal eine Stunde unterwegs sein, um zu merken, wie einem die eigene Lebenszeit durch die Finger rieselt. Und wenn man dann noch sieht, wir können ja einigermaßen mit dem ganzen Quatsch, den wir da sehen müssen, umgehen. Aber bis 16-Jährige, die von sexueller Gewalt dort erfahren, die sehen, wie Menschen enthauptet werden, die sehen, wie radikale Kräfte sie infiltrieren, wie ihnen Schönheitsideale vorgegaukelt haben. Wir sehen, wie welche psychischen Probleme das auslöst. Und wenn wir das nicht stoppen, wenn wir nicht gegen diese Konzerne, die damit Geld verdienen, auf Kosten der Gesundheit unserer Kinder, wenn wir dagegen nicht mit aller Radikalität als Politik vorgehen, dann wird unser Land aus meiner Sicht in den Untergang gehen. Und deswegen bin ich auch so hart, dass wir unsere jungen Menschen bestmöglich bis 16 davor schützen, sie darauf vorbereiten, wie man danach damit umgeht. Aber bis dahin hat Social Media, haben diese Konzerne, sich nicht an unseren Kindern zu vergreifen.
Darf ich fragen, wie alt Ihre Töchter sind?
7 und 10 Jahre alt.
Ach so, das heißt, die haben wahrscheinlich noch gar kein eigenes Handy dann, ja?
Nein, wir sind da ja in Schleswig-Holstein zum Glück auch extrem konsequent als Politik und haben Handys weitestgehend aus dem Schulalltag verbannt.
Aber gucken Ihre Töchter Ihre Fernsehinterviews?
Doch, das machen die auch mal.
Und gibt's Feedback?
Doch, ab und zu schon. Nicht immer positiv, aber auch mal.
Vielleicht dürfen Ihre Töchter ja Radio hören oder ARD Sounds einschalten und dann hören Sie vielleicht Ihren Papa im Interview der Woche. Das war Daniel Günther von der CDU, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.